Hallo zusammen und herzlich willkommen beim Podcast von Einzigartig. Einzigartig ist ein Verein, der Menschen mit einer besonderen Geschichte die Möglichkeit gibt, darüber zu sprechen und ihre Geschichte zu teilen. Wir klären über Erkrankungen auf und vernetzen Betroffene untereinander. In diesem Podcast hast du die Möglichkeit, darüber zu sprechen, was dir wichtig ist. Außerdem findest du uns auch auf Social Media bzw. Facebook und Instagram. Auch hier haben wir die Möglichkeit, dass du deine Geschichte teilen kannst. Zum Schluss noch eine Triggerwarnung. Es kann sein, dass in manchen Folgen über sensible Inhalte gesprochen wird. Darauf werden wir aber jeweils in den Beschreibungen hinweisen. Und nun viel Spaß beim Hören. Zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts bei Einzigartig. Mein Name ist Pascal und ich freue mich sehr, dass ich heute wieder ein neues Interview führen darf. Und heute ist die liebe Annika bei mir zu Gast. Hallo Annika, wie geht es dir?
Hallo. Ja, mir geht's gut. Danke.
Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Stell dich doch mal kurz der Community vor, wer du bist, wie alt du bist und vielleicht auch, was du beruflich machst.
Ja, ich heiße Annika, ich bin 21 Jahre alt, also noch relativ jung, und ich studiere Innenarchitektur. Das macht mir sehr viel Spaß. Ich bin jetzt im 5. Semester, also habe noch ein bisschen was vor mir. Und was ich neben diesem Studium mache, das ist eigentlich auch schon der Punkt, um den es hier geht, ist, dass ich meinen Partner pflege. Er hatte vor 3 Jahren einen Unfall und ist seitdem schwerbehindert und pflegebedürftig. Und dieses Spagat zwischen Studium und dem Leben, was man so kannte, und diesem Begleiten und Pflegen, das ist das, worum es bei uns irgendwie geht. Ja, das ist das, was wir auf unserer Instagram-Seite zum Beispiel auch teilen. Genau.
Vielen Dank schon für diese sehr doch ausführlichen Einblick in eure Geschichte beziehungsweise über das Thema, worüber wir gleich sprechen werden. Annika, wie bist du eigentlich auf Einzigartig gestoßen?
Ich wurde darauf aufmerksam gemacht von einer anderen Instagram-Seite, von einem Profil von einer jungen Frau mit Endometriose, die mir das Profil geteilt hat und meinte, ich soll mir das doch mal anschauen. Und dadurch kam ich so Einzigartig.
Sehr cool. Wir haben ja auch schon einen Beitrag geteilt von dir beziehungsweise von euch. Den findet ihr bei uns auf Instagram und Facebook. Und wir werden ihn bestimmt auch nochmal teilen und verlinken. Dann würde ich sagen, lasst uns doch direkt zu eurer Geschichte gehen. Und ich würde vorschlagen, dass wir versuchen, etwas der Reihe nach durchzugehen, dass es am einfachsten ist für die Zuhörerinnen und Zuhörer zu folgen, weil ja doch ganz schön viel passiert ist. Magst du uns mal einen Einblick geben?
Ja, das Ganze fing an vor etwa 3 Jahren im November. Mein Freund Johannes hatte einen Unfall mit dem Fahrrad. Er ist gestürzt und hat sich dabei verletzt. Allerdings wirkt das Ganze anfangs nicht weiter dramatisch. Er hat sich eine Rippe gebrochen und hatte Schmerzen. Infolgedessen war beim Arzt, wurde geröntgt, ganz normal, wie man sich das vorstellt. Wurde krankgeschrieben und dann ging die ganze Geschichte eigentlich erst richtig los. Er ist immer schwächer und kränker geworden. Ihm ging es immer schlechter. Wir waren öfter beim Arzt. Es waren einige Fehldiagnosen sicherlich dabei. Es hat sich im Grunde genommen immer weiter verschlechtert bis Januar 2020. Und dann ging es für uns ins Krankenhaus. Wir haben dort nochmal einen Check-up machen lassen. Und dabei kam heraus, dass dieser Fahrradsturz weit schwerwiegendere Folgen hatte als ursprünglich angenommen. Das Ganze ging dann weiter mit einer Odyssee an Untersuchungen und am Ende stellte sich heraus, dass Johannes seit November eine Verletzung an der Bauchspeicheldrüse hatte und dass dadurch sein ganzer Bauchraum entzündet und die Organe beschädigt worden sind. Und als Folge dessen ist er sehr, sehr schwer krank geworden, hatte 10 große Operationen im offenen Bauchraum, diverse kleinere Behandlungen und Operationen, lag zweimal jeweils 2 Wochen im künstlichen Koma und hatte eine schwere Ammoniakvergiftung. Das ist nur ein kleiner Teil von all den Diagnosen, die ich hier aufzählen könnte, die vermutlich aber keinem irgendwie weiterhelfen würden an der Stelle, um das ganze Ausmaß zu verstehen. Diese Ammoniakvergiftung hatte zur Folge, dass er im Grunde genommen alles komplett neu lernen musste. Die Symptomatik ist dabei tatsächlich ähnlich wie bei einem Schädel-Hirn-Trauma, bei einigen Patienten in schwereren Fällen. Es gibt aber einige Abweichungen natürlich. Ich denke, ein Schädel-Hirn-Trauma ist für viele Leute deutlich einleuchtender von der Symptomatik her als diese Ammoniakvergiftung, aber im Grunde genommen führt beides dazu, dass man vom Atmen übers Schlucken, Sprechen, sich bewegen, seinen Körper spüren, alles neu lernen muss. Und das versuchen wir seitdem.
Wie lange kennst du Johannes denn schon oder wie lange habt ihr euch schon vor dem Unfall gekannt?
Vor dem Unfall kannten wir uns ungefähr 1,5 Jahre und waren ungefähr ein Jahr ein Paar und dann ja, ist das alles passiert.
Okay. Und ja, du hast ja erzählt, eben zuerst war es quasi ein üblicher Fahrradunfall, der passieren kann. Da war die Reaktion wahrscheinlich. Ja, kommt schon wieder, gefühlt wie als hätte man ein Bein gebrochen, es kommt wieder. Und was war die Reaktion, eben als es dann immer schlechter wurde oder das auch für dich? Wie war das für dich? Was waren so
Ja,
deine
das
Gedanken?
ist natürlich so. Am Anfang haben wir immer gedacht, das geht wieder weg und es ist jetzt eine schlechte Phase. Es wird ihm bald besser gehen. Die Ärzte haben das ja auch immer wieder gesagt, teilweise wirklich mit Fehldiagnosen, weil sie selber nicht besser wussten, sicherlich uns quasi in Ruhe versetzt. Und wir haben wirklich gedacht, okay, wir müssen da durch, wir halten es aus. Und dann wird es wieder besser, er wird wieder gesund, es ist wieder alles gut. Und als wir dann im Krankenhaus waren und die ersten Untersuchungen liefen und sich herausgestellt hat, dass es ein wesentlich größeres Problem gibt, hatte ich natürlich schon Angst. Man hat irgendwie Kontrollverlust und hat ja auch Verlustangst irgendwo, weil man dann feststellt, okay, so einfach geht das nicht. So schnell wird das nicht wieder was. Und man weiß auch dann irgendwann, wenn man länger mit dieser Materie zu tun hat, dass solche Verletzungen und solche Schädigungen des Gehirns irgendwo auch, die ja durch diese Ammoniakvergiftung zustande kommt, dass die nicht einfach heilen und dann wieder weg sind. Das ist etwas, was Jahre braucht, was 5, 10, 15 Jahre dauern kann. Das kann auch bedeuten, und das ist in unserem Fall sehr wahrscheinlich so, dass nichts mehr so wird, wie es früher war. Und als mir das klar geworden ist, hatte ich natürlich schon Angst, auch vor der Zukunft.
Habt ihr psychologische Unterstützung in Anspruch genommen oder wolltet
Das
ihr
ist
das nicht?
mehrfach angeboten worden. Es ist aber schwierig, weil Johannes Diagnosen und dieser Krankheitsverlauf genau auf den Beginn der Corona-Pandemie gefallen ist. Er ist im Januar ins Krankenhaus gekommen und im April war der erste Lockdown. Und aufgrund dessen waren alle Angebote eigentlich derzeit, wo ich es gebraucht hätte, wo ich wirklich Hilfe gebraucht hätte, nicht vorhanden. Es gab einfach keine Lösungen für diese Probleme. Die Leute waren alle mit anderen Themen beschäftigt und in der Pandemie teilweise ja auch komplett weg von ihren Arbeitsplätzen. Was natürlich verständlich ist, aber deshalb haben wir tatsächlich sehr wenig psychologische Hilfe bekommen. Und hinterher muss ich jetzt auch sagen, war ich eine Weile nicht bereit dafür. Jetzt würde ich sagen, in der Zukunft könnte ich mir schon vorstellen, das nochmal in Anspruch zu nehmen, um alles aufzuarbeiten. Aber aktuell geht es mir eigentlich relativ gut, sodass ich momentan nicht so das Bedürfnis danach habe.
Wie war das von Johannes Seite her? Hatte er Unterstützung, insbesondere da er da im Krankenhaus war? Oder wie können wir uns das da vorstellen? War das wirklich, ging es da um die Pflege und um die Verletzung, die du angesprochen hast? Oder war das Ganze ohnehin nicht so ein Thema, weil er da mehr im Koma lag? Wie war da die Situation?
Johannes war über ein halbes Jahr im Krankenhaus und fast die ganze Zeit davon auf der Intensivstation, weil es ihm so schlecht ging.
Okay.
Insofern, Johannes konnte und kann auch immer noch relativ viele Dinge nicht mehr, die er früher konnte. Er konnte ganz lange nicht richtig sprechen. Er war lange beatmet, mit Intensivmedizin versorgt. Insofern war da nicht so viel Möglichkeit und Spielraum für psychologische Hilfe. Natürlich gehört es auf einer Intensivstation dazu. Jeder, der auf der Intensivstation liegt, bekommt diese Angebote und kann sie annehmen oder nicht, aber er konnte das alles überhaupt nicht wahrnehmen.
Du hast erzählt, dass ihr gemeinsam lebt. Was bedeutet das? Oder wie können wir uns das vorstellen? Wie läuft so ein Tag bei euch ab? Weil du hast ja erzählt, dass Johannes einfach auch sehr stark deine Unterstützung braucht. Magst du uns da mal einen Einblick geben in euren Tag?
Ja, genau. Also wir leben zu Hause mittlerweile in einer Wohnung in Detmold, in der Stadt, in der ich studiere. Und das war ein langer Weg bis dorthin. Es ist tatsächlich so, dass wir keinen Pflegedienst in Anspruch nehmen. Also die pflegerischen Tätigkeiten erledige ich alle selbst. Ja, so ein Tagesablauf. Also es kommt natürlich drauf an. Das ist am Wochenende und unter der Woche unterschiedlich. Unter der Woche, wenn ich in die Uni gehe zum Studieren, dann ist der Johannes in einer Tagbetreuung. Der arbeitet in einer Behindertenwerkstatt, allerdings in einem Bereich, der sehr, sehr stark betreut ist, also wo einfach ein ganz hoher Personalschlüssel ist und die Leute medizinisch gut versorgt werden können. Und dort wird er hingefahren. Um 7 Uhr morgens wird er abgeholt von einem Busunternehmen, das ihn dorthin transportiert, im Rollstuhl sitzend. Und dann verbringt er dort einige Stunden. In der Zeit kann ich mich um Dinge kümmern, bei denen er entweder nicht mitkommen kann, wo ich viel Konzentration brauche und natürlich für mein Studium. Genau, wenn ich dann noch Zeit habe, bevor er wiederkommt, dann mache ich noch den Haushalt und oder gehe einkaufen oder solche Dinge eben. Und wenn nicht, dann erledigen wir das später, wenn er wieder zurück ist, gemeinsam. Er wird einige Tage die Woche von dem Busunternehmen zurück nach Hause gebracht. Da warte ich dann auf ihn. Ich muss immer pünktlich sein, weil er immer zu einer festen Uhrzeit wieder nach Hause kommt. Und das bedeutet natürlich, dass ich dann da sein muss, weil er eben nicht alleine bleiben kann. Und den Rest des Tages verbringen wir im Grunde genommen dann mit Therapien, mit Hausaufgaben von unseren Therapeuten. Wir trainieren wirklich sehr viel und hart. Und Johannes macht auch unwahrscheinlich gute Fortschritte in allen Bereichen. Das war nie so erwartet und diagnostiziert worden, aber wir lassen uns davon nicht aufhalten. Genau, und dann geht der Tag im Prinzip weiter mit Abendessen, Pflege und dann schlafen gehen. Ein Wochenendtag ist bei uns natürlich anders als unter der Woche. Und wir haben unter der Woche auch noch 4 Termine, an denen Therapie stattfindet. Einer davon ist vormittags, der wird in der Betreuung abgehalten und die anderen 3 begleite ich. Das heißt, an diesen 3 Tagen hole ich den Johannes selbst ab aus der Betreuung und wir fahren dann direkt ins Therapiezentrum meistens. Dort sind wir schon sehr bekannt und ja, verbringen auch ganz gerne unsere Zeit. Und wir haben ganz liebe Therapeuten, die mittlerweile ein gutes Team sind und da wird dann immer eine halbe oder eine Stunde Therapie gemacht, je nachdem. Genau, und dann geht es wieder für uns nach Hause. Dann ist meistens Johannes auch sehr, sehr müde. Dann hat der am Tag schon viel erlebt und ich natürlich auch viel erledigt. Unser Tag fängt immer sehr früh an. Wir stehen immer zwischen 5 und 6 Uhr morgens schon auf, damit wir fertig sind, wenn der Bus morgens kommt. Insofern geht es dann auch immer ganz früh ins Bett.
Wenn ich dir so zuhöre, stelle ich mir das extrem herausfordernd an für dich auch. Woher nimmst du die Kraft? Hast du noch Zeit für Hobbys oder für Dinge, die, wie soll ich sagen, normale 21-jährige Personen tun quasi?
Wenig tatsächlich. Also ich habe früher Geige gespielt und ich bin reiten gegangen und das sehr intensiv, weil ich immer viel Energie hatte und die in irgendwelche kreativen Dinge umsetzen wollte. Jetzt habe ich tatsächlich eher weniger Zeit dafür. Mein Studium geht etwas langsamer voran, als es normalerweise gehen würde. Und ich habe eigentlich wenig Freizeit. Generell helfen mir die Eltern von Johannes schon immer wieder. Die kommen uns dann immer für einige Tage besuchen und entlasten mich da, damit ich dann einfach auch wirklich mal Zeit habe, wegzugehen oder Freunde zu treffen oder irgendwelche Dinge zu erledigen, zu denen ich sonst nicht kommen würde. Aber ja, es ist anders. Also wenn man sich vorstellt, normales Studentenleben wäre ja, dass man schon auch mit seinen Freunden feiern geht und dass man sich trifft und ganz spontan ist. Und das kann ich natürlich nicht. Also zu unserem Alltag gehört einfach ein sehr gutes Zeitmanagement dazu und natürlich auch irgendwo ein gewisses Maß an Verzicht auf eigene Freiheiten.
Und ihr habt aber doch die Unterstützung von eurer Familie oder von der Familie von Johannes, wenn ich das richtig rausgehört habe.
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben von allen Seiten Unterstützung von unserer Familie. Die wohnen leider nicht direkt hier in der Gegend, weil wir in eine andere Stadt gezogen sind wegen meines Studiums. Das wäre anders nicht möglich gewesen. Ich hatte auch angefangen zu studieren, schon weit bevor überhaupt absehbar war, ob Johannes jemals wieder in einem häuslichen Umfeld leben könnte. Insofern hing das nicht direkt miteinander zusammen. Also wir konnten da nicht wirklich Rücksicht darauf nehmen. Aber wir haben das Glück, dass wir hier genug Platz haben, dass wir die Eltern von Johannes immer wieder für einige Tage hier aufnehmen können und sie bei uns leben können und uns helfen können im Alltag. Die sind beide jetzt auch schon in Rente, dadurch haben die etwas mehr Zeit und versuchen immer auszuhelfen, wenn ich wirklich keine Zeit habe. Also wenn irgendwas ist wie Prüfungsphase oder ich Exkursionen machen muss oder Baustellenbesichtigungen, was einfach zu dem Studium dazugehört, dann kommen die beiden schon abwechselnd auch hierher und helfen uns an der Stelle. Auch meine Familie unterstützt uns gerade auch finanziell immer ein wenig und ja, bietet uns auch immer wieder die Möglichkeit, mal rauszukommen, indem wir sie einfach besuchen gehen können. Wir haben das Glück, dass das Haus meiner Eltern relativ barrierefrei ist. Wir haben da nicht viel Platz, aber wir haben die Möglichkeit, immer wieder mal für ein paar Tage rauszukommen und das tut sehr gut.
Habe ich eine Frage, beziehungsweise die eine hast du halbwegs schon beantwortet. Das wäre nämlich, wie motivierst du dich? Beziehungsweise die folgende Frage wäre, was rätst du Personen, welche in einer sehr ähnlichen Situation wie ihr seid?
Also was mich motiviert, ist ja ganz klar einfach, dass ich Johannes ein möglichst normales Leben bieten möchte, dass ich mit ihm zusammenleben möchte. Das ist mein Wunsch und dadurch bin ich natürlich auch motiviert, das hinzubekommen und das durchzuziehen. Natürlich ist es eine Herausforderung immer wieder, aber ich würde Personen in derselben Situation oder die schauen, wie ihr Leben zukünftig aussehen kann, mit so einem Schicksalsschlag immer dazu raten, sich zu informieren. Auch Instagram zu nutzen, das ist ein mega gutes Medium, um einfach Menschen kennenzulernen und denen dann auch wirklich einfach schreiben und fragen, wie macht ihr das? Wie funktioniert das bei euch? Und wirklich abwägen, wie viel Zeit habe ich? Wie viel brauche ich? Wie sieht es finanziell aus? Das ist ein ganz großer Punkt. Gerade jetzt mit Studium und Pflegebedürftigkeit, das ist wirklich nicht einfach, dass man sich genau überlegt, wie sind die Abläufe? Wie kann ein Tag aussehen? Wie wird das sein? Damit man sich einfach darauf vorbereiten kann und weiß, das kommt auf mich zu. Man sollte es probieren, ob man das kann, ob man das aushält, auch psychisch mit der Pflege. Ich muss sagen, also ich hatte Johannes, bevor wir umgezogen sind, auch immer wieder schon übers Wochenende oder eine Woche mal bei mir, bei meinen Eltern im Haus. Wie gesagt, war das möglich. Und die haben das immer wieder möglich gemacht, auch dass ich das ausprobieren konnte, ob ich das schaffen kann. Und es war jedes Mal auch da eine Herausforderung, aber wir haben einfach gemerkt, okay, das sind die Grenzen, das geht nicht, da muss man eine Lösung finden, da muss man schauen. Und ich würde das jedem raten, probiert es. Guckt euch das an, wie viel Arbeit ist es tatsächlich und schafft man das? Und wenn nicht, wenn man feststellt, man kann es nicht alleine schaffen, dann gibt es auch Möglichkeit mit Pflegedienst, mit Unterstützung. Also da sind noch weite Felder, die wir eigentlich ausnutzen könnten, die wir nicht nutzen, weil wir das nicht brauchen, beziehungsweise ich das nicht möchte. Und ja, da würde ich halt einfach jedem nur sagen, informiert euch, versucht euch Hilfe zu organisieren und immer so einen Backup-Plan zu haben für den Fall, dass mal was passiert, womit man nicht gerechnet hat.
Hast du uns schon einen sehr tiefen oder großen Einblick in euer Alltag bzw. eure Geschichte gegeben? Gibt es etwas, was du uns unbedingt noch erzählen möchtest oder was du findest, das wäre noch interessant für die Community oder grundsätzlich für Personen, die in einer ähnlichen Situation sind oder was inspiriert?
Ja, ich glaube, ich würde an der Stelle sagen, gerade für Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind, macht das, was euch gut tut. Weil das Problem bei der ganzen Situation bei uns ist auch oft gewesen, bevor wir umgezogen sind. Ich musste da sehr für kämpfen, dass viele Leute der Meinung waren, sie wüssten besser, was für uns gut ist und was nicht. Und ich glaube, wenn man nicht in dieser Situation ist, dann kann man es nicht wirklich nachvollziehen und man kann es auch nicht beurteilen. Man sollte einfach versuchen, jemanden in so einer Situation zu unterstützen. Wenn jemand sagt, ich mache das, ich möchte nach Hause mit meinem Partner, mit meiner Freundin, keine Ahnung, dann helft den Leuten, legt ihnen keine Steine in den Weg, um das zu verhindern oder irgendwie ja, ein Bewusstsein dafür zu wecken, wie problematisch die Situation ist. Die Leute in der Situation, die wissen das selbst. Macht das, was euch gut tut und helft euch gegenseitig irgendwie. Das ist das Einzige, was ich sagen würde, ist wirklich, wirklich wichtig.
Ja, das ist sicher ein wertvoller Hinweis, was ich auch aus unterschiedlichen Geschichten, die ich bereits hören durfte, ob es durch den Podcast ist oder auf privater Ebene, komplett unterschreiben würde, dass man wirklich auch das tut, was man für richtig hält oder was man möchte. Was mich noch interessieren würde, gibt es eine bestimmte Prognose von den Ärzten, wo sie euch auf den Weg geben oder wo sie sagen, hey, in 5 Jahren wird es so aussehen oder muss man da wirklich Tag für Tag nehmen und es ist sehr schwierig, das etwas zu planen?
Also die Prognosen, die wir bekommen haben damals, als das Ganze akut war, war, dass Johannes maximal wieder selbstständig blinzeln können wird und wenn es gut läuft, einige Körperteile hin und her bewegen, unkontrolliert. Ja, das war natürlich nicht so berauschend. Da hat man dann schon gedacht, okay, das wird heftig. Ja, es ist am Ende alles anders gekommen. Also ich muss an der Stelle sagen, dass Prognosen halt wirklich nichts sind, worauf man sich verlassen kann, oft. Also bei uns zumindest war es so, dass jede Prognose, die wir bisher bekommen haben, und die waren halt leider meistens eher schlecht, sich nicht bewahrheitet hat. Weil Johannes mittlerweile in der Lage ist zu sprechen. Er hat eine Aphasie, das ist eine Sprachstörung. Das bedeutet, er kann zwar viele Dinge verstehen, aber er kann oft nicht sprechen oder nicht sagen, was er sagen möchte. Er benutzt oft andere Wörter, die dann Wörter ersetzen, die er eigentlich sagen möchte und solche Dinge. Und ob das zum Beispiel wieder weggeht, kann man fast ausschließen. Es wird besser, klar, man macht Logopädie, man kann das trainieren, man kann das Gehirn trainieren, in allen Bereichen, also auch was die körperlichen Funktionen betrifft. Johannes übt Laufen, er wird auch wieder Laufen lernen. Es ist aber ein weiter Weg, ganz klar. Und ob er jetzt in diesem Jahr noch laufen können wird, einige Schritte, oder ob er das im nächsten, in 5 Jahren oder vielleicht auch in 10 Jahren erst können wird, das kann einem keiner sagen. Das ist wie bei vielen anderen Erkrankungen, die das zentrale Nervensystem betreffen, leider gleich.
Gab es während der Zeit, wo ihr euch jetzt mit dieser Krankheit und Erkrankungsgeschichte konfrontiert sind, auch irgendwelche Meilensteine oder irgendwelche Highlights, wo man sagte, boah, ist ja cool, dass das wieder geht oder irgendwas
Ja, auf jeden
Positives?
Fall, definitiv. Es gibt immer wieder Highlights und gute Momente, die einem dann natürlich auch irgendwo Kraft geben für das, was noch kommt. Wir haben natürlich schlechte Momente, aber wenn ich so an die positiven Eigenschaften denke, die da so zurückgekommen sind, zum Beispiel, war wirklich, wenn Johannes angefangen hat zu lachen. Also er konnte anfangs überhaupt nicht richtig sein Gesicht bewegen. Er konnte keine richtigen Töne von sich geben, weil er auch lange eine Trachealkanüle hatte. Und als das weg war und er wirklich das erste Mal wieder laut gelacht hat oder solche Dinge, als er mir das erste Mal wieder gesagt hat, dass er mich liebt oder dass er mich bewusst in den Arm genommen hat, solche Dinge, Das sind so Kleinigkeiten, die man eigentlich für selbstverständlich ansieht, die eben in so einer Situation nicht selbstverständlich sind. Die ersten paar Schritte an einem Gehwagen, das erste Mal selber Rollstuhl fahren, das sind so viele Kleinigkeiten. Mit dem Löffel essen, das sind Dinge, die zum Highlight werden. Und das ist unglaublich schön, wenn man sich jetzt alte Videos anschaut und vergleicht, wie das aktuell ist, was für unfassbar riesige Fortschritte Johannes schon gemacht hat. Und ja, das macht mich sehr stolz, einerseits, weil wir das zusammen erreicht haben. Und andererseits natürlich auch irgendwo wehmütig, weil man sieht, wie viel man noch vor sich hat.
Gibt es etwas, was du unserer Community an der Stelle auch noch auf den Weg geben möchtest oder was ich vielleicht noch vergessen habe zu fragen?
Ich würde sagen, dass man nicht aufgeben sollte und dass man nicht immer vertrauen sollte, was andere Leute über einen sagen. In diesem Fall halt tatsächlich viele Prognosen, die sich nicht bewahrheitet haben. Ich hätte jetzt an der Stelle den Kopf in den Sand stecken können, aber irgendwie habe ich immer dran geglaubt, dass da noch was geht und dass da noch was kommt. Und am Ende ist es ja auch so gewesen. Also würde ich tatsächlich sagen, weitermachen, dran glauben. Dann kommt's auch.
Das ist ja fast schon ein wunderschönes Schlusswort, aber wir sind noch nicht am Ende. Dann komme ich mal noch zu zwei etwas einzigartig typischen Fragen, beziehungsweise die Leute, die uns oft hören, die kennen sie schon. Was würdest du deinem 13-jährigen Ich raten, weil du bist jetzt doch schon ein paar Jahre älter, aber wir finden das immer wieder interessant, wenn man das auch so reflektiert und auch mit den Erfahrungen, die du in den letzten Jahren gemacht hast. Was würdest du dir beziehungsweise deinem 13-jährigen Ich raten?
Ja, mein 13-jähriges Ich, das war ziemlich schüchtern, hätte sich sicherlich nicht getraut, hier mitzumachen und seine Geschichte zu erzählen. Also würde ich meinem 13-jährigen Ich vermutlich raten, mutig zu sein und sicherlich auch einfach ans Gute zu glauben.
Was bedeutet einzigartig für dich?
Ich finde die Organisation total cool, einfach weil ja, ich es schön finde, dass hier so vorbehaltlos jeder seine Geschichte teilen kann. Und ja, freue mich einfach drüber, hier ein Teil sein zu dürfen und das Ganze etwas unterstützen zu können.
Ich möchte mich an der Stelle auch vorab schon mal für deine Offenheit bedanken, weil eben ich kann mir auch vorstellen, dass das nicht leicht war, darüber zu sprechen, beziehungsweise überhaupt Mut braucht, eben, dass ihr so öffentlich auf Instagram eure Geschichte teilt. Aber ich kenne aus eigener Erfahrung, finde ich es immer wieder inspirierend, eben bei Personen, die etwas Ähnliches haben, die Geschichte zu lesen oder Personen zu folgen, weil es mir auch immer etwas Positives gibt. Und deshalb, ja, finde ich es echt bewundernswert, wie ihr damit umgeht, mit eurer Situation. Und bin überzeugt, dass aufgrund der Informationen und Einzelheiten, die du uns heute erzählt hast, Betroffene und Angehörige, die in einer ähnlichen Situation sind, profitieren werden.
Dankeschön. Ja, ich hoffe immer sehr, dass ich ein bisschen Mut und Durchhaltevermögen spenden kann an dieser Stelle. Mich kostet das nichts und mir hilft Instagram oft, meine Erlebnisse in Worte zu fassen. Insofern profitieren wir da sicherlich gegenseitig von.
Ja, von meiner Seite her bin ich mit den Fragen am Ende. Gibt es von dir her etwas, was du der Community noch erzählen möchtest oder passt das so?
Ich glaube, ich bin auch fertig.
Sehr gut. Dann danke ich dir im Namen des gesamten Teams oder auch der Community für deine Offenheit und wünsche euch alles Gute und vielen Dank an alle, die sich die Zeit genommen haben, die Folge zu hören. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss zusammen.
Tschüss.
Bis raus zu den Sternen, so weit sie die Wolken verdrängt und nicht weniger bleibt als das Licht. Helligkeit, die dich aufblicken lässt. Und du weißt, es ist Zeit, Zeit für alles, was kommt. Für das Leben, die Liebe, für den Rest deines Lebens.